Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Ich habe euch letzte Woche ja schon gesagt, dass es diese Woche zwei Gäste gibt, auf die ich mich ganz, ganz arg freue. Habe aber noch nicht verraten, wer, weil ich heute meinen kleinen Fangirl-Moment habe als altes Eltern-ohne-Filter-Fangirl quasi der ersten Stunde. Habe ich heute gleich zwei Menschen aus dem Eltern-ohne-Filter-Team hier bei mir, die Christina Weber und den Johannes Molz. Die dürfen Hi. Sich aber jetzt selber bei euch Hallo. Vorstellen. Schön, dass ihr da seid, das hat mich total gefreut.
Selber vorstellen, Johannes.
Ich kann dich vorstellen.
Oh, ihr macht es gegenseitig, bitte. Wie bei Eltern ohne Filter. Sehr schön.
Genau, der Johannes Molz ist Musiker, Komponist, Autor, Literaturwissenschaftler, Doktor, Vater von zwei Kindern und ganz lange schon dabei im Team von Eltern ohne Filter bei Instagram und im Hintergrund auch für die Gästerecherche da zuständig. Also wichtiges Mitglied in unserem Team bei Eltern ohne Filter bei Bayern 2. Und jetzt habe ich mit ihm zusammen ein Buch geschrieben.
Genau, deswegen seid ihr heute da. Johannes, jetzt darfst du, also Herr Dr. Molz, jetzt dürfen Sie die Frau Professor Weber vorstellen.
So viel Zeit muss sein. Hallihallo und Christina, die hier auch mit dabei ist, die ist Journalistin und Podcasterin und hat Eltern ohne Filter zumindest mit erfunden und ist die große treibende Kraft dahinter immer schon. Die hat drei Söhne und hat immer schon geschrieben über Elternschaft und über Feminismus auch. Und mit der habe ich mich irgendwann mal unterhalten und wir haben mehr oder weniger im Spaß festgestellt, dass es da so ein Thema gibt, das immer wieder auftaucht bei unserer gemeinsamen Arbeit bei Eltern ohne Filter. Und das war das mit den Großeltern. Mhm. Und dann haben wir eben mehr oder weniger im Spaß gesagt, ja, da sollte man doch ein Buch schreiben. Und wir haben uns gegenseitig beim Wort genommen und jetzt ist es da.
Also jetzt hat Mann und Frau quasi ein Buch geschrieben. Ja, habe ich mir auch schon überlegt, dass ihr wahrscheinlich irgendwie in der BR-Kantine gesessen seid und habt euch irgendwie die gegenseitigen Hämmer der eigenen Eltern erzählt oder wie?
Nee, also wir sitzen nie zusammen in der Kantine. Großer Schmerzpunkt für mich, weil wir sind ja ein Remote-Team. Also,
ach so, komplett.
Wir haben November 2019 begonnen mit Eltern ohne Filter, sind direkt in den ersten Lockdown und haben ab da eigentlich dieses Team erst so richtig aufgebaut, sodass auch der Johannes komplett remote zu uns kam. Der lebt nämlich in Regensburg und ist selten in München. Ab und an schon, jetzt zur Buchpremiere am 19. zum Beispiel, 19. März. Aber wir sind dann eigentlich auch in so einem Chat, und zwar war Johannes im Dienst und wir hatten eine DM bekommen, die war so sinngemäß, mit meinen Kindern komme ich ja klar, aber mit meinen Eltern, ... Habt ihr nicht einen Buchtipp für uns? Und er hatte mir das weitergeleitet und hat gesagt, fällt dir ein Buch ein? Und dann haben wir so ein bisschen überlegt und haben gesagt, ja, es gibt schon ein bisschen was, wo so bindungsorientierte Erziehung erklärt wird für Großeltern oder so, aber das scheint ja hier auch gar nicht unbedingt das Problem zu sein, sondern eher so die Beziehung. Und dann haben wir gesagt, gut, also das ist ein Thema, da haben wir uns beide mit beschäftigt. Mhm. Und irgendwie kam das dann sehr organisch, dass wir gesagt haben, dann lasst es doch in echt machen, in echt.
Finde ich voll cool. Also dann habt ihr quasi gesagt, ja, wir haben einen Buchtipp, aber es dauert jetzt noch ein Jahr.
Genau.
Und eher dann kannst du es lesen. Das ist ja schön. Also es gibt ja tatsächlich auch von Anna Hofer ein Buch. In die Richtung kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja. Ich glaube aber, dass euers, ihr habt es noch nicht gelesen, es kommt ja erst raus, dass euers sehr praxisorientiert ist, weil du, Christina, das habe ich mitgekriegt, auf Instagram ja in deinen Stories immer ganz viel gefragt hast und recherchiert hast und wir alle durften dir fleißig schreiben. Hast du das auch gemacht, Johannes? Oder habe ich das irgendwie nur übersehen quasi?
Nee. Ich habe das weniger über Instagram, über mein privates Instagram-Profil gemacht, als eben in der Arbeit. Weil bei Eltern und Filter ist ja ein großer Teil der Arbeit, die wir machen, ist, dass wir, das heißt bei uns CM, das Community Management. Und da geht es eben darum, dass wir die ganzen Nachrichten, die reinkommen, dass wir die beantworten und dass wir uns die Kommentare angucken und da auch antworten. Und da kriegt man ein ziemlich gutes Bild davon, was die inzwischen über 100.000 Leute, die uns da folgen, was die so umtreibt. Und daraus hat sich das dann gespeist bei mir.
Das heißt, ihr habt da quasi eine Studie gemacht, mehr oder minder, zwar keine offizielle, aber letztlich ja, weil, ja.
Tatsächlich war für mich Instagram vor allem auch dazu da, um zu schauen, wie schaue ich auf bestimmte Themen und deckt sich das damit, wie andere auf diese Themen schauen. Weil was uns beim Schreiben des Buches klar geworden ist, dass unsere Haltung nicht sein kann, wir erklären unseren Eltern jetzt mal, wie es läuft. Denn wenn man Beziehung auf Augenhöhe leben will, dann bedeutet das auch, dass man das Gegenüber auf Augenhöhe wahrnimmt. Und natürlich sind wir auch mit so Klischee-Vorstellungen im Kopf gestartet. Und wir hatten ja auch hauptsächlich die Perspektive der Eltern im Kopf, eben durch die Community und so. Und da sind wir, sag ich mal, schnell mit Urteilen bei der Hand, ohne den Kontext zu allzu sehr in den Blick zu nehmen. Und ich weiß noch, dass zum Beispiel Nora Imlau mal bei uns in der Sendung war zum Thema Großeltern und einen Post hatte, da ging es um die Weihnachtsgeschenke, also wie viele Weihnachtsgeschenke die Großeltern bringen. Und sie hat nur den Kontext sozusagen geliefert. Da handelt es sich um eine Generation, die vielleicht im Schenken einen anderen Wert sieht. Also ich kann mir was leisten. Ich habe es mir erarbeitet, jetzt meine Enkelkinder mit viel zu beschenken, während wir vielleicht eher schon die Generation sind, die sagt, wir müssen irgendwie diesen Überfluss steuern und dass man da in ein gutes Miteinander kommt. Und da ist uns auch die Kommentarspalte wirklich, also da war Diskussion ohne Ende und dann haben wir halt gemerkt, man kann auf jedes dieser Themen total unterschiedlich schauen. Wir hatten jetzt kürzlich die Geschichte in andersrum. Tim, unser neuer Host bei Eltern ohne Filter, Tim Winterscheid,
Kenne ich doch natürlich.
hat erzählt, dass er als Kind von seinen Eltern immer nur Holzspielzeug, immer nur Öko. Und jetzt schenken die gleichen Eltern als Großeltern seinen Kindern total wildes Plastikspielzeug, was blinkt. Und er hat halt gefragt, was ist in der Zwischenzeit passiert? Also du siehst, und das war uns beim Schreiben auch immer wieder total bewusst, dass es gibt Eltern, die sind wirklich klassisch, Klischee, Boomer, streng, kein Verständnis. Es gibt das genaue Gegenteil genauso. Es gibt auch Eltern, die waren totale Hippies und finden uns super spießig.
Ja, auch lustig, dass man sich dann da vielleicht auch immer, also das ist ja normalerweise in der Pubertät, dass man sagt, man geht gezielt in eine andere Richtung als die Eltern. Das überlege ich mir hier bei meinen zum Beispiel oft, weil ich halt jetzt im Gegensatz zu meinen Eltern sehr liberal bin und mir oft überlege, wo kann man denn dann überhaupt noch rebellieren? Also wird man dann irgendwie total konservativer, keine Ahnung, CSU-Wähler
Ich
oder
habe meine
so?
Mutter
Also
mal gefragt, ob es für sie ein Schock wäre, wenn ich evangelische Pfarrerin werden würde.
was hast du dann gesagt?
Und dann hat sie gesagt, nee, mein Kind, wenn das dir ein inneres Anliegen ist und du das wichtig findest, bestimmte Aspekte, die total interessant sind. Du kannst da mit der Gemeinde arbeiten, du kannst Musik machen. Dann dachte
Echt
ich, nee,
jetzt?
also scheint jetzt irgendwie kein so Thema zu geben, mit dem ich meine Eltern irgendwie wirklich. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin autoritär und ich würde meine Kinder bestrafen und ich würde meine Kinder einsperren oder was weiß ich, dann würden meine Eltern sehr dagegen gehen.
Ja, Gott sei Dank. Also coole Eltern auf jeden Fall. Johannes, was machst du, um deine Eltern zu schocken? Oder hast du das schon alles erledigt, weil du bist Musiker, aber du hast auch quasi was Anständiges gemacht. Du hast die ganze Palette. Super, gehen ja allen Eltern die Haare hoch, oder?
Ich habe, also mein Lebensweg ist mehr so eine Spirale als eine Linie und da habe ich durchaus den Puls meiner Eltern das eine oder andere Mal hochgetrieben damit,
So geschafft.
dass ich zwar studiert habe, aber direkt nach dem Studium dann erstmal auf Tour gegangen bin für 5 Jahre und Musik gespielt habe. Und
Cool.
da findet jeder seinen Weg. Das ist aber auch total wichtig. Das ist ja mega, mega, mega wichtig, dass man da rebelliert. Möglichst in einem Rahmen, dass man danach noch miteinander reden kann. Aber genau, also haben wir auch drauf geguckt im Buch, ohne diese Rebellion, sagen wir es mal, ohne diese Abgrenzung von den
Abgrenzung.
eigenen Eltern, kommt da kein gesundes Verhältnis zustande, das dann auch später, wenn alle erwachsen sind, also wir, die Kinder, und die Eltern, wenn dann alle erwachsen sind, dass man sich da dann auf Augenhöhe begegnen kann. Da braucht es zwischendrin mal so eine Zeit, in der man sich ziemlich sicher ist, dass die Eltern die langweiligsten, blödesten sonst irgendwas sind und von denen holt man sich keine Tipps, sondern von dem coolen Rapper aus dem Internet. Was weiß ich. Das gehört dazu.
Der Satz, der coole Rapper aus dem Internet, zeigt schon, Johannes ist in der Elternphase
Ich war,
der
ja.
Uncoolness angekommen.
Korrekt.
Du auch. Du, Christina, wie ist bei dir? Bist du auch schon in der Elternphase der Uncoolness angekommen? Also ich schon,
Ja.
bei der Hälfte meiner Kinder auf jeden Fall.
Genau, also ich habe gestern tatsächlich auf eine Art und Weise Hallo gesagt, dass mein Sohn sich sehr schämen musste.
Wie geht denn das? Wie kann man peinlich Hallo sagen?
Hallo! So einem
Ah,
anderen Kind
echt?
im Hof, was ich kenne, seit es ein Jahr alt ist. Und da hat er gesagt, er ist jetzt 10, wird bald 11. Und oh. Ich so, was habe ich falsch gemacht? Ja, kannst du nicht normal Hallo sagen? Ich so, für mich ist es normal. Also ich war der Meinung, außerdem kenne ich dieses Kind, seit es ein
Ja.
Baby war und habe es auf dem Arm gehalten.
Ja, trotzdem.
Aber da kann man doch normal irgendwie das sagen. Muss man doch nicht so, wie hält, dann hat er gesagt, wie hält es mein Bruder eigentlich aus, der schon 3,5 Jahre weiter ist und wo er quasi schon denkt, der muss jetzt sich schon seit 3,5 Jahren schämen für die Mutter.
Ah, das ist doch schön. Also, und ich
Ich finde
finde
es
es.
überhaupt nicht schlimm. Ich werde auch nichts an meinem Verhalten ändern. Ich finde das genau richtig, dass sie, also ich würde jetzt auch
Ja.
nicht mich total verbiegen, damit die mich cool finden, weil dann kann das ja auch wieder nicht stattfinden, diese Abgrenzung, ne? Ich
Ja.
werde sie jetzt nicht absichtlich blamieren, aber ich bin mir schon sehr sicher, dass ich weiter freundlich Hallo sagen werde zu Kindern, die ich kenne.
Ganz ehrlich, also ich atme auch weiter, weil das fanden meine Kinder phasenweise sehr peinlich, wie ich
Atme.
atme. Konnte ich jetzt auch nicht unterlassen, habe ich auch nicht eingesehen. Ja, du lachst, Johannes, vielleicht brauchst du auch noch ein paar Jahre, bis du dein Atmen auch so peinlich ist wie meins. Aber ich finde, es gibt uns halt auch schon so einen ganz guten Vorgeschmack drauf. Weil wenn du anfängst mit dem Elterngame irgendwie, dann bist du ja quasi die Sonne, um die sich, also wo die Kinder einfach sagen, oh, die Mama, der Papa, die wissen alles, das sind die coolsten, das sind die tollsten. Und dann irgendwann sind wir das halt leider nicht mehr. Oder vielleicht auch Gott sei Dank, je nachdem. Dahin, dass wir dann irgendwann auch mal die Großeltern sind. Also das ist jetzt vielleicht noch weit weg, wobei, also mein Bonuskind, mein Großes ist 22, mein Großer ist 19, wird dieses Jahr 20. Also wer weiß, ja. Ich habe schon
Ja,
Leute in meinem
also
Jahrgang, die Omas sind.
mit 53 werden die deutschen Frauen im Schnitt zum ersten Mal Oma.
So jung.
Und es
Ja.
ist sehr jung, das ist gar nicht weit hin.
Mache ich nicht mit.
Und ich finde es total spannend, weil du ja jetzt sofort diese innere so jung Gefühl spiegelst.
Ja.
Und das ist ja das, was der erste Punkt war, den wir verstehen mussten, war, Großeltern wird man nicht, weil man sich dafür entschieden hat.
Das
Das ist eine
stimmt.
riesen Lebensentscheidung, bei der
Ja.
du keinerlei Beteiligung hast. Und dann deine Kinder stehen eines Tages da und sagen, wir werden übrigens Eltern. Und bei dir fängt es an zu rattern, oh, dann werde ich ja Oma oder Opa. Und dann kommen deine ganzen Bilder, die du davon hast, die du unterbewusst hast. Und du denkst, oh Gott, meine Oma, die hatte irgendwie so einen grauen Dutt und eine Kittelschürze.
Danke, ich
Und
wollte
das
gerade
bin ich ja
sagen,
gar nicht.
ja,
Das bin ich ja
Kittelschürze,
gar nicht.
ja.
Oder in meinem Fall eine Dauerwelle und eine Strickjacke. Und auf einmal bist du, und jetzt, ne, wir haben da jetzt nicht bewusst gesagt, wir müssen dafür einen Begriff finden, aber es gibt ja diesen schönen Begriff Muttertät. Und auch Großeltern sind ja dann in der Erfindungsphase, die überhaupt noch nicht beschrieben und benannt ist eigentlich als Phänomen.
Stimmt, ja.
Und wir haben jetzt ja eine Weile über unsere jugendlichen Kinder gesprochen und wie sich da die Position, die die haben, zu uns verändert, so die Rolle auch, die die haben. Und wir müssen uns da dann auch drauf einstellen und lernen, dass wir das nicht persönlich nehmen, wenn man dann auf einmal
Ja.
die Kinder 200 Meter von der Schule weg aus dem Auto lassen muss,
Ja.
anstatt, weil die dann nicht gesehen werden wollen mit einem. Aber das passiert eben auf allen Ebenen in diesem Spielchen. Das heißt, auch die Großeltern müssen da eine neue Rolle finden zu dem.
Ja.
Die Eltern müssen eine neue Rolle finden. Alle müssen eine neue Rolle finden. Und das ist einer der Kernpunkte. Wenn diese Rollenneuordnung, die da stattfinden muss, nicht vollständig läuft bei allen, dann wird es schwierig. Und da ist oft ganz viel Reibung drin. Wenn die Großeltern im System zum Beispiel nicht ganz loslassen können davon, die Kinder
Ja.
zu wie Eltern, obwohl die jetzt erwachsen sind.
Das heißt, die machen sich Sorgen um dich und denken,
Ja.
ach Mensch, die Andrea, die hat solche Augenringe und
Ja.
dann erzählt sie dauernd, sie stillt nach Bedarf und ständig hängt dieses Kind am Busen
Ja,
und das
ja.
gab es in meiner Generation nicht und ich mache mir eigentlich Sorgen um mein Kind, das ja immer noch mein Kind ist. Die sind
Ja.
uns ja erstmal näher als ihrem Enkelkind in dem Moment. Und denk so, ja, das könnte sie sich doch echt leichter machen, wenn sie mit dieser Stillerei mal aufhören würde.
Genau, ja.
Und dann kommt aber der Satz vielleicht nicht, du, ich mache mir Sorgen, weil du so wenig schläfst, wie kann ich dich
Ja.
denn unterstützen? Sondern es kommt erstmal, also das mit diesem Dauergestille, das ist ein Schmarrn. Ja. Damit musst du jetzt mal aufhören. Und bei uns kommt nur die Kritik und die von wir fühlen uns von oben herab behandelt, nicht ernst genommen. Ja. Wir sind vielleicht auch noch in der Kinderrolle und sind sofort im Widerspruch und denken immer, sagen die mir nur, was ich tun soll. Die fragen mich nie, wie es ich sehe. Mhm. Und genau da entstehen die Konflikte zwischen uns und unseren Eltern, also den Eltern und den Großeltern.
Das kommt mir auch so vor, also gerade wo der Johannes vorher gesagt hat, mit der Rebellion. Ich hatte schon so Phasen, wo ich das Gefühl hatte, sobald ich die Türschwelle meiner Eltern übertreten habe, war ich dann irgendwie plötzlich nicht mehr 34, sondern 14 und habe genauso reagiert wie mit 14, nämlich immer komplett anti. Egal, was die gesagt haben und egal, wie lieb es vielleicht gemeint war, aber halt ungünstig rübergebracht, ich war sofort auf 180. Und ich habe lang gebraucht, bis ich das mal heraus hatte und eben das auch so ein bisschen umdrehen konnte und sagen, eigentlich wollen die mir was Gutes. Es ist jetzt vielleicht nicht die optimale Art, wie sie es mir sagen, aber ist halt auch eine Generation, wo überhaupt nicht so wahnsinnig viel über Gefühle gesprochen wurde. Das bin ich auch noch eine halbe Niederbayerin. Also da wird sowieso nicht über Gefühle geredet. Da gibt's halt Essen. Wenn man lieb gehabt wird, dann kriegst du viel zu essen. So.
Es ist so wahr. Es ist schon, so oder? Traurig und es ist so wahr. Ich bin ja auch Niederbayer. Oh Gott. Ja,
also in Spanien ist das auch nicht anders, kann ich euch sagen. Schon, bei der Familie meiner Mutter war auch. Und deswegen haben wir zum Beispiel dieses Thema Essen als Konfliktthema auch mit aufgenommen, weil in einem der letzten Gespräche zum Buch hat Johannes sowas Tolles gesagt, nämlich es knirscht überall da, wo es für uns selber eh schon schwierig ist. Mhm, also wo wir Eltern vielleicht Unsicherheiten haben, wo man nicht genau weiß, geht man den richtigen Weg, indem man dem Kind jeden Tag morgens, wie ich jetzt zum Beispiel, ein Nutella-Brot schmiert, weil es das Einzige ist, was es ist.
Ja.
Und da, wenn wir dann mit unseren Eltern, die in einem komplett anderen Kontext groß geworden sind, und dafür ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, dass wir erst ab Mitte der 70er in Westdeutschland und in Ostdeutschland tatsächlich erst nach der Wende einen tatsächlichen echten Lebensmittelüberschuss hatten als Gesellschaft. Mhm. Davor ging es erstmal ums Sattwerden. Und auch die ersten Empfehlungen so von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung waren, wie kriegt man die nötigen Kalorien in die Leute rein. Und wir sind aber in einer Gesellschaft des Überflusses.
Ja.
Auch hier, ne? Und müssen darin mit unseren Kindern navigieren und müssen schauen, dass die nicht zu viel Zucker essen und nicht sich vom Taschengeld irgendwie Chipstüten kaufen. Und für unsere Eltern ist dann diese Art und Weise, wie wir mit Essen umgehen, natürlich erstmal total fremd.
Ja.
Also, dass wir zum Beispiel den Kindern, weil die halt so gern Mango essen, dann immer die Mango kaufen, die Flugmango. Und wenn die Kinder sagen, Kirschen finden sie total ekelhaft, würden sie niemals essen, aber wir haben halt einen Kirschbaum bei den Großeltern im Garten, dass die dann auch mal sagen, also sorry Leute, aber das verstehe ich nicht. Das, glaube ich, kann man nachvollziehen.
Ja, das ihr habt ja eben vorher viel recherchiert, habt ein paar so typische, die super Standard-Klassiker, Omas, Opas, Best-Sprüche, die euch in der Recherche ganz oft begegnet sind.
Ach, da gibt's einige. Tausende. Die haben wir auch drin. Es ist lustig, dass du das sagst, weil das ist genau das, wie wir ganz oft unsere Kapitel im Buch begonnen haben, mit genau diesen Standardsätzen. dazu. So, es hat uns ja auch nicht geschadet, zum Beispiel. Okay. Ja, von wegen. Von wegen. Und immer gibt's so ein Tamtam und jetzt reiß dich doch einfach mal zusammen, mach dich mal locker.
Reiß dich doch einfach mal zusammen. Genau, stell dich doch mal nicht so an.
Später im Arbeitsleben werden sie sich auch auch mal unterordnen müssen. So, ganz toll.
Das ist aber auch ein Lehrerklassiker. Also falls ihr
Und das hätte es bei uns nicht gegeben oder einer meiner absoluten Lieblinge, das macht man halt nicht. Mann.
Ja. Macht ja nie was. Ich frage mich das jedes Mal.
Schön ist auch alles, was sozusagen aus diesem psychologischen Phänomen des Hindsight-Bias resultiert. Also, dass man denkt, das, was früher passiert ist, war total logisch und ich wusste es eigentlich immer schon. Also, man ist einfach psychologisch nicht in der Lage, sich in die Zeit vorher so gut zurückzuversetzen, bevor man die Lösung für irgendetwas gefunden hatte. Also eigentlich müssten ja unsere Eltern sich zurückversetzen, die Großeltern in die Zeit, wo sie selbst unsicher waren und sagen, so fühlen sich meine Kinder gerade. Die wissen noch nicht, wie das mit dem Stillen und dem Ernähren der Säuglinge wirklich gut geht. Und sie haben aber es irgendwann gelöst für sich. Und diese Lösung, die ist jetzt für sie so plausibel, dass das die einzige logische Lösung sein kann. Das heißt, okay, das ist auch, ja, der Tipp, den wir bekommen. Und deswegen ist alles, was so in die Richtung geht, wie, also ihr wart immer um 19 Uhr im Bett oder wir hatten nie Probleme, ihr habt sofort durchgeschlafen, muss man wirklich in diesem Kontext bewerten. Mhm. Man weiß das einfach nicht mehr oder man tut sich sehr schwer, das ist wirklich ein, da muss man einen bewussten Effort machen, als Mensch sich, ja, zurückzuversetzen, wie war es denn vor der Lösung? Ja. Und unsere Erinnerung spielt uns da auch einen Streich.
Ist, glaube ich,
auch schon vergessen, wie anstrengend das war mit
schon, oder? Also ich finde auch, dass das relativ schnell geht, sonst wird man ja wahrscheinlich auch kein zweites kriegen oder kein drittes oder so. Aber ich glaube, dass es umgekehrt auch genauso ist, also dass man auch mit den Eltern, also jetzt wir als Eltern mit den Großeltern sehr hart ins Gericht geht zum Teil für Dinge, die die früher gemacht haben. Also ich weiß, das habe ich, als ich Mitte 20, Ende 20 war, so eine Phase gehabt, wo ich denen da ganz viel vorgehalten habe, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, die haben das halt so gut gemacht. Also zu dem Stand, den sie zu der Zeit hatten, zu dem Wissensstand, den es damals gab, zu dem, was für sie in ihrer Ding okay war. Und ja, ich bin tatsächlich groß geworden. Ob es mir nicht geschadet hat, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt, wo ich selber oft so ein bisschen zu kämpfen habe mit bestimmten Dingen im Familienalltag, mit Problemen, die Kinder so aus der Schule heimbringen oder ähnlichem, jetzt habe ich so viel mehr Verständnis für meine Eltern und also sehe denen ganz, ganz viel nach, was ich denen jahrelang nachgehalten habe oder entgegengehalten habe. Das tut mir total gut, dass ich jetzt da milde sein kann.
Absolut.
Da bist du schon einen Weg gegangen, ne?
Ich bin auch schon viel älter als ihr. Ich bin alt und weise und kann bald Oma werden, offensichtlich. Ich werde nächstes Jahr 50. Dann kann ich in 4 Jahren, bin ich dann statistisch schon vielleicht Oma. Oh mein Gott.
Ja, aber da sprichst du was ganz was Wichtiges an, weil wenn jetzt heutige Eltern, also wenn jetzt jemand heute ein Baby kriegt, die können sich, ja, zu jedem beliebigen Wehwehchen, also ob das jetzt Stillen, ja, Einschlafbegleitung, ja, Wackelzahnpubertät, whatever, 50 Bücher kaufen. Und tun das dann auch oft und, ja, lesen da dann drin, was die Forschung heute sagt und was man, mhm, nicht alles weiß. Und dann sitzt man da und hat seine 40 Bücher gelesen eben und guckt sich die Großeltern an, die haben die ja alle nicht gelesen. Und meint dann, die gab's eben damals, ja, noch nicht. Und dann meint man halt, man weiß halt so viel mehr, deswegen, mhm, wüsste man es besser.
Ja.
Aber die Journey, die du gemacht hast, die ist ja wunderschön. Ja. Weil es nämlich total verständlich ist, auch, dass man am Anfang, wenn man sich da so einen Kopf drum macht mit dem Kind, ja, das ist ja auch eine aktuelle Sache, muss man ja sagen. Also dass der Anspruch, den wir heute an uns als Eltern haben, der ist halt einfach nochmal ein anderer.
Ja, der ist schon höher als in den 80ern damals oder so.
Und dann einfordert zurückblickend, dass die damals das auch schon gehabt haben hätten sollen. Ja. Die hätten damals auch ins Internet schauen sollen. Ja, aber gab's halt nicht.
Ja. Also ich glaube auch schon, dass wir uns, ja, hack du erst nochmal ein, genau, ich muss eh erst noch sortieren im Kopf.
Genau, ich würde auch gerne nochmal da einhaken, also was wir im Laufe des Schreibens des Buchs einfach gemerkt haben, weil wir uns ja auch historisch angeschaut haben, wie, mhm, war die Erziehung vielleicht unserer Eltern.
Mhm.
Es sitzen ja 4 Generationen letztlich mit am Tisch, also auch unsere Großeltern oder die, ja, Urgroßeltern der Kinder spielen eine Rolle. Und ich glaube, dass uns sehr bewusst geworden ist und wir versuchen das auch mit den Übungen im Buch nachvollziehbar, mhm, zu machen für die Lesenden. Also immer am Ende des Kapitels gibt es auch eine Übung,
cool,
wo, mhm, man was selber machen darf. Und wir versuchen dadurch so ein bisschen unseren Rechercheweg auch nachvollziehbar zu machen, dass wir verstanden haben, dass unsere Eltern auch schon einen sehr großen Schritt gegangen sind von der Erziehung, mhm, weg, die sie erlebt haben.
Ja.
Also weil wir uns ja gerne als Cycle-Breaker, ja, verstehen, so,
ja,
und sagen, wir sind die Ersten im Familiengefüge, die jetzt das richtig machen.
Stimmt
und
so ja nicht. Ne?
Meine Eltern zum Beispiel oder ich denke viele in der Generation haben sich schon für eine gewaltfreie Erziehung, ja, ob das immer gelungen ist bei allen, ja, ne? Man greift auch auf alte Erziehungsmuster zurück, ja, im Stress, aber ihre Einstellung war, sie wollen ihre Kinder ohne körperliche Gewalt großziehen. Ja. Und das haben sie selber so nicht erlebt. Also die sind auch da schon einen Schritt gegangen. Und wir können eben, glaube ich, auch pro Generation nicht also die wenigsten von uns werden schaffen, es, mhm, immer komplett anders zu machen. Weil unsere Muster sind in uns, die sind unsere Prägung und, ja, die sind, absolut, ja, auch der Endgegner, also dieser zitierte Endgegner auf dem Buchtitel sind nicht die Großeltern, um Gottes Willen. Das ist kein Kampf der Generation, sondern das ist die Auseinandersetzung mit der Prägung und das Überlegen, was wir, wollen wir anders machen und was wollen wir vielleicht gleich machen und wie können wir miteinander da ins Gespräch kommen.
Und auch einfach mit sich selber. Also eigentlich ist es ja eben, wir setzen uns mit uns selber auseinander. Und ich finde es schön, dass du das sagst mit den Cycle Breakers. Ja, das schallt überall durch die Gegend. Aber im Endeffekt, wenn unsere Eltern sich nicht schon dazu entschieden hätten, da quasi einen Cut zu machen, uns anders zu versuchen, als ihre eigenen Eltern im Normalfall gemacht haben in der Generation, hätten wir auch, also dann wären wir nicht so weit. Dann könnten wir jetzt vielleicht 50 Bücher lesen, aber nichtsdestotrotz wäre das in uns noch viel stärker, wenn wir selber so gewaltvoll aufgewachsen wären und so unterdrückt worden wären und auch in so einer krassen Zeit einfach,
da wären wir noch nicht Ausnahmen. So weit. Es gibt natürlich Ausnahmen, die ich auch echt bewundere, also die selber sehr mit viel Gewalt aufgewachsen sind und sich für einen ganz anderen Weg entschieden haben.
Ja.
Aber die spiegeln einem ja auch immer, was es an Kraft auch braucht.
Ja, wie lange dann es dauert, bis du Impulsen, da hinkommst, gell?
Ja. Nachzugeben.
In diesem Ganzen, wo wir jetzt da gerade sind, das sieht man eben auch wirklich schön, also eigentlich den Kern von unserem Buch. Wenn man schon hergeht und sagt, wie du jetzt gesagt hast, du kommst daheim und hast in dir alle die Prägungen, die da waren und das nervt dich und ärgert dich und du hast da so eine Liste von Sachen, die falsch gemacht haben quasi. Wenn man da mal den nächsten Schritt macht, nämlich sich mal zu überlegen, Moment mal, was haben die eigentlich für eine Erziehung genossen? Also wenn man sagt, warum kuschelt der Opa nicht mit den Enkeln? Das ist doch voll gemein. Mir hat er auch nicht gekuschelt. Und muss das ist der konsequente nächste Gedanke, ja, wie wurde der eigentlich großgezogen? wenn der mal nicht gespurt hat, ist mit dem sanft und in Ruhe gesprochen worden. Ich merke, du hast jetzt gerade große Gefühle. Aber es ist nicht in Ordnung, dass du hier, oder hat's da einfach eine Ohrfeige gegeben?
Ja, wenn du Glück hattest, wahrscheinlich nur.
Wenn man schon die eigene Prägung so hoch aufhängt und sagt, ah, das hat mit mir ganz viel gemacht, dann tut man sich und dem Verhältnis zu den eigenen Eltern einen Gefallen, wenn man sich auch deren Prägung mal mit überlegt. Und deswegen, wie Christina eben so schon gesagt hat, da sitzen ja eigentlich 4 Generationen am Tisch. So, wir und unsere Eltern, aber dann auch, wie die erzogen worden sind. Das Ganze spielt natürlich ewig weit bis oben weiter, aber auch diese Seite zu sehen, die haben es so gut gemeint, die haben es so gut gemacht, wie sie konnten. Aber das eine Buch, was es damals gab, war halt Johanna Harrer, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ja. Und dafür ist da ein sehr, sehr, sehr weiter Weg schon gewesen, den diese ganze Generation gehen hat können.
Und auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass viele das erkennen. Also ich habe mit meiner Patentante da ganz lang gesprochen, die Kinderkrankenschwester war, die das so richtig, also das war so richtig indoktriniert bei denen, dass Babys halt nur alle 4 Stunden gefüttert werden dürfen. Und die hat mir erzählt, ich glaube, das hatte ich dir auch dann auf Instagram geschrieben, dass quasi ihre Kinder hatten immer nach 2 Stunden Hunger, die Jungs. Und die hat quasi 2 Stunden dieses Kind weinen lassen, weil sie sich erst nach 4 Stunden getraut hat, das zu füttern. Und sie hat gesagt, Andrea, ich stand vor der Tür und habe mitgeweint. Das Baby hat im Zimmer geweint und ich stand vor der Tür und habe geweint. Da kriege ich jetzt Pipi in die Augen, wenn ich es erzähle. Wo sie jetzt sagt, ich bin so froh, dass das heute anders ist und dass man das weiß und dass die Kinder jetzt nach Bedarf gestillt werden. Hätte man das nur damals gewusst. Also ich glaube auch, dass dass es schwierig sein kann für Großeltern, zuzuschauen, wie liebevoll und wie geduldig die eigenen Kinder mit den Enkelkindern umgehen, weil dir gleichzeitig auffällt, so, oh, das konnte ich nicht, das habe ich vielleicht verpasst irgendwie.
Es sind auch Trigger dabei, persönliche Trigger.
Ja,
voll. Also wenn ich einfach merke, da ist ein großes Gefühl und wir begleiten das, ist ja auch was bei uns jetzt auch erst in der Elternschaft so als Königsdisziplin gefühlt nochmal dazukommt, dieses Begleiten der Gefühle.
Ja.
Auch was in den letzten 10 Jahren erst so in den Mittelpunkt gerückt ist. Also als ich meinen großen Sohn bekommen habe, waren Bedürfnisse das große Thema, Gefühle waren noch nicht so zentral in den Fokus gerückt. Und ich bin einfach sehr viel mit diesen Aua wegpusten, ablenken, die Hand drücken, also auch da eine Überschneidung zum Essen, unangenehme Gefühle sowieso nicht erlaubt, noch groß geworden, obwohl meine Eltern sehr offen und sehr liberal waren. Und ich glaube, dann zu sehen, wir begleiten zum Beispiel unsere Kinder in ihren Gefühlen und die sind im Zweifel sogar noch neurodivergent und die Gefühle sind riesig und wir halten das irgendwie, versuchen das auszuhalten gemeinsam und teilen diesen Struggle vielleicht sogar auch noch. Da wird's ja richtig spannend. weil unser Buch geht schon einen Schritt weiter. Wir verlangen unseren Lesern schon ab, den Leserinnen, dass sie dieses Gespräch führen mit den Eltern.
Mit den eigenen Eltern oder den Schwiegereltern oder
so. Zumindest probieren. Weil wir sind sehr schnell da drin, die Augen zu rollen und zu sagen, so sind die halt und die werden sich nicht mehr ändern.
Ja.
Aber eigentlich heißt es, wir geben die Beziehung auch so ein Stück weit auf. Und das ist natürlich verlockend, weil wir wissen alle, wie schnell so ein Gespräch mit den eigenen Eltern oder den Schwiegereltern auch mal derailt. Also manchmal schon nach dem ersten Satz.
Ja. Kenn ich.
Aber wir sagen schon so ein bisschen, wir haben leider die Verantwortung, wenn wir wollen, dass es besser wird, können wir es nicht einfach stehen lassen.
Ja, das ist so ein bisschen wie beim Kindesunterhalt, auf den du ja nicht verzichten darfst. Ich finde es halt immer, also wenn ich keinen Bock habe auf die Beziehung zu den Großeltern, dann ist das eine Sache, aber eigentlich habe ich, also solange da jetzt nichts mit Gewalt oder so im Spiel ist oder es wirklich schädlich ist, habe ich ja eigentlich auch ein bisschen die Verantwortung dafür, dass meine Kinder halt eine Oma und einen Opa haben. Also ich finde, das ist, Großeltern sind für mich das Tollste auf der Welt oder können das Tollste auf der Welt sein. Und allein dafür muss man ja schon so ein bisschen sich quasi selber in den Hintern treten und da reingehen, oder? Johannes, was sagst du?
Wie auf jeden Fall. Da gibt's auch Studien zu, die eben besagen, wir Eltern sind das Nadelöhr für die Beziehung zwischen unseren Kindern und den Großeltern. Wenn unser Verhältnis zu unseren Eltern gut ist, dann können auch die eine gute Beziehung haben.
Ja.
Und es ist ja nicht nur so, dass man das für die eigenen Kinder macht, dass die zwei, vier oder je nach Beziehungssetup halt mehr gute Bindungspersonen kriegen auf einmal. Da tut man sich einen Gefallen, den Kindern einen Gefallen und den Großeltern auch. Aber die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern und mit der eigenen Prägung, das ist der Schlüssel zu so ziemlich allem, von dem man sich freimachen will. Da liegt so viel noch rum aus der Kindheit, also aus der ganz frühen Kindheit, wo man vielleicht sogar eine Therapie machen muss, dass man da genau drauf gucken kann oder auch von später, das einen begleitet im Leben. Und wenn man das anpackt, also wenn man schafft, gut mit den eigenen Eltern über Dinge zu sprechen, die einen stören, dann ist die leichteste Übung auf der Welt, irgendjemand im Arbeitsumfeld oder im privaten Umfeld oder sonst irgendwo gut kommuniziert die Meinung zu sagen. Das heißt, diese Auseinandersetzung mit den Großeltern ist ja eben der Endgegner. Aber wenn man sich diese Auseinandersetzung stellt, dann lernt man da was, das kann man fürs ganze Leben brauchen. Da kann man Dinge heilen, die ein Leben lang sonst begleiten würden. Und drum ist das eine riesen Chance.
Das klingt gut. Das sollte man so in Führungsseminaren machen, so für Manager, oder? Also erst müssen die quasi, bevor sie mit den Mitarbeiterinnen reden dürfen.
Mit ihrer Mama.
Genau, mit der Mama und mit dem Papa reden.
Richtig. Ja,
ist so. Und das ist so spannend für mich, das zu sehen. Also ich sehe es natürlich jetzt überall. Und ich war letztes Wochenende am Spielplatz und dann war ein Papa mit seiner dreijährigen Tochter und seinen Eltern. Und die dreijährige Tochter hatte einen Wutanfall und ich unterstelle mir jetzt mal, dass er nicht das Default Parent war, der immer mit dem Kind zusammen ist und dann auch noch unter dem Druck stand, dass seine Eltern zugeguckt haben.
Arme.
Und es hat ein wahnsinniges, also ihm zuzuschauen war so ein wahnsinniges Druckgefühl in mir, weil er wollte einfach, dass dieses Kind jetzt aufhört zu schreien. Und es war ihm so maximal unangenehm und sein Vater stand so ein bisschen in der Halbdistanz und hat das so beobachtet. Und die Mutter ist weitergegangen und hat immer gesagt, schau mal, die Oma geht schon weiter, die ist schon da vorne beim Spazieren.
Da kriege ich körperliche Reaktionen.
Genau, aber ich habe halt gesehen, dass er so von zwei Seiten unter Druck stand. Und was eigentlich gefragt gewesen wäre, und das ist das, wo ich glaube, das hat eben ganz wenig mit Erziehung zu tun. Mit dem Streit darüber, wie wir erziehen. Was gefragt gewesen wäre, dass er sich zu seinen Eltern wendet und kommuniziert, ich brauche hier gerade kurz einen Moment.
Ja,
ich möchte
geht's schon mal vor oder wie auch immer.
Geht ihr doch vor oder kümmert ihr euch um eure Bedürfnisse, was ihr machen wollt? Ich kümmere mich jetzt um das Bedürfnis meiner dreijährigen Tochter und nicht um eure Bedürfnisse. Aber diese Zerrissenheit, und da hilft es uns wahnsinnig, wenn wir lernen, die Grenzen oder das zu kommunizieren, weil das macht unseren Eltern ja auch leichter. Die navigieren ja auch ständig mit unserer, die wissen ja auch nicht, was wollen wir denn eigentlich von denen? Also irgendwie ist es nicht richtig, dass sie uns Ratschläge geben, aber sie sollen trotzdem irgendwie aufs Kind aufpassen, aber auf eine Art, wie wir das wollen. Also auch die sind ja ständig in so einer, was ist denn eigentlich von mir verlangt? Und ich, egal mit wem ich drüber gesprochen habe, die jetzt schon Großeltern sind oder Omas, die jetzt gerade neue Oma geworden sind, die haben alle gesagt, ich bräuchte eigentlich so einen Ratgeber, was ich überhaupt sagen darf. Also das ist eine ganz große Angst und Unsicherheit.
Ist euer Buch nur für Eltern oder ist euer Buch auch für die Großeltern?
Wir können den Großeltern ja nichts raten, weil wir sind keine Großeltern. Also, die können das gerne mitlesen und was draus ziehen.
Schon.
Aber
ich denke schon, weil unser Buch ist, da muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen ausholen, weil eigentlich war der ursprüngliche Gedanke ja ein anderer. Wir hätten, also vor 2 Jahren haben wir uns eigentlich mal hingehockt und gesagt, so jetzt schreiben wir mal ein Buch drüber, in dem wir den Großeltern erklären, wie eigentlich bindungsorientierte Erziehung geht.
Mhm. So. Auch nicht schlecht.
Ja, aber dann haben wir dann haben wir recherchiert und währenddessen eben immer mehr gemerkt, das war dann für uns mehr so eine richtig schöne Lektion in Demut eigentlich, dass wir jetzt nicht hier die großen Lehrmeister sind, die mal dann erklären, wie das läuft, sondern hey, Moment mal, da ist so viel Prägung eben auch bei denen dabei, die man sich mal angucken muss. So viel liegt in der Kommunikation zwischen uns und nicht in dem Wissensunterschied und. Und ich glaube, wenn Großeltern dieses Buch lesen, dann lesen die da eben nicht eine Kampfanleitung, wie wir jetzt gegen die gewinnen, sondern dann lesen die einen wirklich ernsthaften, ehrlichen Versuch, miteinander in ein gutes, respektvolles Gespräch zu kommen. Mhm. Was eine wesentlich bessere Grundhaltung ist als unser ursprünglicher Gedanke, nämlich so, Oma, jetzt hör mal zu.
Jetzt erklären wir dir mal, wie der Hase läuft.
Erziehung geht so. Studien haben belegt, das. So. Und das funktioniert so nicht, sondern
nimmst du es auch nicht an.
Ja. Reden wir mal drüber. Hier gibt's ein kleines Problem und ich habe das Gefühl, du meinst eigentlich das, wenn du jenes sagst. Und dieser Aufruf zum Gespräch, der, glaube ich, kann durchaus auch von Großeltern gelesen werden, eigentlich nur positiv. Das ist zumindest nur so gemeint.
Also ihr dürft es für euch kaufen, ihr dürft es für die Omas und Opas kaufen, für eine Nachbarin und deren Hund, weil das kann quasi jeder brauchen. Mhm. Weil grundsätzlich also schon, oder? Ich finde, es geht ja darum, dass man einfach ein bisschen dahinter schaut, was steht denn hinter diesen Aussagen und versucht, ins Gespräch zu gehen, anstatt dicht zu machen. Das funktioniert ja auf vielen Ebenen.
Genau, es geht ums Erwachsenwerden. Es geht auch oft gar nicht so sehr darum, warum wir streiten. Also ob wir jetzt eben die Mango oder die Kirsche ist der Anlass, aber es ist nicht der Hintergrund der Auseinandersetzung. Es geht um unsere unerfüllten Bedürfnisse und wie wir die lernen, den Großeltern zu kommunizieren, also unseren eigenen Eltern. Eigentlich geht es ums Erwachsenwerden. Mhm. Es geht darum zu sagen, wer bin ich denn als Mensch und was brauche ich und darf ich das auch formulieren und kann ich das sogar meinen Eltern gegenüber oder meinen Schwiegereltern gegenüber
das
in
voll
der
schön.
Schwierigsten Beziehung.
Das ist eigentlich ein Buch für unseren inneren Teenie quasi. So. Ist so, also finde ich schon, weil es da diese ganzen, es gibt ja 1000 Coming-of-Age-Filme, das sind aber selten Leute in meinem oder eurem Alter, aber ist es im Endeffekt, weil es ist ja schon nochmal ein Erwachsenwerden, also ab dem Zeitpunkt, wo ich Mama bin oder Papa bin, ist ja mein Leben nochmal ein komplett anderes und ich muss tatsächlich nochmal anders erwachsen werden und mich mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen, die ich vorher wunderbar vor mir wegschieben konnte.
Absolut.
Und das finde ich krasse Lebenserfahrung auf jeden Fall. Deswegen finde ich super, trifft es total gut. Es geht ums Erwachsenwerden, das Buch. Ja.
Und genau den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, da geht es ja vielen so, dass wenn die selber Kinder kriegen, die auf einmal nochmal auf die eigene Kindheit ganz anders blicken, da kommt ganz viel hoch, da kommen ganz viele Erinnerungen mit drauf. Aber bei allem, was einem da vielleicht auch, woran man sich reibt im Rückblick, kommt da auch, genauso wie du das gesagt hast, bei vielen, vielen Leuten draußen Verständnis mit. So im Sinn von, shit, Moment, ich habe jetzt seit 5 Jahren nicht mehr wirklich geschlafen. Ich bin so neben mir. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke, dann ging es meiner Mutter genauso, bloß die war 8 Jahre jünger als ich.
Und allein.
Und allein damit. Und dieses Verständnis, darum geht's eben, dass man sich mal ein kleines bisschen auch in die anderen reinversetzt, anstatt nur bei sich zu bleiben und sich zu ärgern, dass jemand irgendwas im falschen Ton gesagt hat. Das kann man ansprechen. Ja. Aber das Verständnis dafür, warum da überhaupt so geredet wird, um das geht's da.
Und das ist auch.
Und dann es kommt noch eine Komponente dazu, die uns verpflichtet, erwachsen zu werden. Und das ist schon, dass wir unseren Kindern verpflichtet sind, die zu schützen. Mhm. Und da auch wirklich die Grenze zu setzen. Also wirklich in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, nein, dieses Verhalten meiner Eltern, meiner Schwiegereltern möchte ich meinem Kind gegenüber nicht. Mhm. Und ich ignoriere das jetzt nicht oder lächel das weg oder lässt du dann darüber mit meinen besten Freunden, sondern ich sage, das möchten wir nicht, weil im Idealfall habe ich das mit meinem Partner vorher auch geklärt. Ja. Und die Verantwortung haben wir, weil wir reden sehr viel darüber, dass wir Verständnis dafür haben sollen, dass die Großeltern das nicht so richtig können, ne? Oder wie sie es äußern, klingt blöd oder so. Und wir haben dann aber Verständnis. Aber das heißt, wir gehen in so eine Haltung, dann geht alles. Und das geht natürlich nicht. Es geht natürlich nicht, dass unsere Kinder Bodyshaming erfahren, zum Beispiel.
Ja. Oder auf da die Finger kriegen, hatten wir mal den Fall. So, ja.
Sondern müssen wir einschreiten und dann erklären wir, warum es das wichtig ist. Und wenn diese Grenze aber nicht respektiert wird, dann dürfen wir da auch Konsequenzen ziehen.
Ja.
Auch das ist Erwachsenwerden.
Auf jeden Fall, das finde ich, also gibt es da auch ein Kapitel im Buch drüber, wenn es dann wirklich so ungute Beziehungen sind, wo man einfach sagt, ihr dürft dann schon die Reißleine ziehen? Also
da gibt es ein Kapitel dazu und das war für uns auch augenöffnend, also für mich zumindest, war das früher eher so ein bisschen schwarz-weiß. Mhm. So im Sinn von, es gibt halt miteinander versuchen oder den Kontaktabbruch.
Ja.
Und da haben wir viel gelesen und viel recherchiert und auch Interviews geführt zu. Und da kommt dann eben raus, es gibt da auch was dazwischen. Mhm. Je nach Größe des Problems, das da ist. Also das eine, also wenn zum Beispiel Alkoholismus im Spiel ist, wenn tatsächlich sogar so eine Neigung zu körperlicher Gewalt im Spiel ist, da ist dann natürlich sofort Schluss.
Ja, klar.
Wenn es dann aber um so Sachen geht wie, wenn man trotzdem eine Bindung aufrechterhalten will, und es gibt hier zwar ein Problem, aber man will jetzt da nicht gleich sagen, okay, dann nehme ich meinem Enkelkind den Opa weg.
Ja.
Dass man zum Beispiel auch sagt, okay, das geht halt, Treffen gehen nur bei uns. Weil bei uns steht kein Alkohol rum. Oder Treffen gehen nur, wir können da hinfahren, aber um 18 Uhr sind wir wieder weg, weil da so die Kurve dann schon langsam hochgeht.
Mhm. Ja.
Es gibt Situationen, in denen ist es wichtig und richtig, dass man eine Grenze zieht und auch mal sagt, okay, das geht jetzt nicht. Und es gibt Situationen, in denen muss man dann auch wirklich den Kontakt abbrechen. Das gibt's.
Definitiv.
Aber es gibt eben vorher auch Möglichkeiten, den Umgang der Großeltern mit den Enkeln so zu gestalten, dass es auch gut ist und dass es passt.
Mhm. Und man darf sich selber auch immer erinnern, dass Großeltern eine ganz andere Rolle im Leben der Enkel spielen als Eltern. Also wir Eltern sind deren schützender Hafen und wir haben immer gesagt, so ein dicker Daunenmantel um die rum, der so dass die Unbill der Welt irgendwie von ihnen abhält. Und natürlich triggern bei uns vielleicht bestimmte Sätze ganz unangenehme Gefühle und Verletzungen. Aber die gleichen Sätze zu unseren Kindern gesagt, haben nicht diese Wirkung, weil da sind noch wir.
Ja.
Und wenn die sicher zu uns gebunden sind und wir für die da sind und auf ihre Bedürfnisse hören, dann ist ein blöder Spruch von einem Opa oder einer Oma, wird die nicht so treffen und verletzen und aus der Bahn werfen.
Weil der Puffer noch da ist. So. Mhm.
Genau, und dann darf man auch sagen, man darf auch gut genug Großeltern sein. Also Kinder dürfen auch Frustrationserfahrungen machen und das ist sogar wichtig für deren Entwicklung. Und in manchen Familien gleichen Großeltern aus, dass Eltern nicht die Sicherheit und die Bindung aufbauen können zu ihren Kindern. Ja. Und in anderen Familien ist es vielleicht andersrum. Da sind die Kinder sicher mit den Eltern und die Großeltern, bei den Großeltern ist es vielleicht mal nicht so kuschelig. Und Johannes und ich haben festgestellt, komischerweise können unsere Kinder ohne Einschlafbegleitung einschlafen bei der Oma. Das steht da gar nicht zur Debatte. Aber das ist auch okay.
Ja.
Trotzdem ganz wichtig an der Stelle eben auch nochmal, wenn wir bei diesen schwierigeren Themen sind, wo man dann vielleicht sogar über einen Kontaktabbruch nachdenkt oder so. Ja. Also dieses ganze Verständnis suchen dafür, warum die sich so verhalten.
Ja.
Das erklärt vieles, aber das entschuldigt nichts.
Ja.
Und wir dürfen und müssen da dann eben auch, um unsere Kinder zu schützen, das ist unsere Pflicht, da zumindest ein Gespräch, vielleicht auch eine Konfrontation zu gehen. Und das ist auch nochmal ganz interessant, weil man nämlich da, das hat mir meine Therapeutin mal mitgegeben und das hat mir enorm geholfen, wenn man mit so wichtigen Menschen im eigenen Leben auch vor den Augen der Kinder in einen Konflikt geht, dann kann man denen einen riesengroßen Gefallen tun, dabei denen zu zeigen, dass es wichtig ist, dass man für sich selber aufsteht und eine gesunde Grenze zieht.
Ja.
Wenn man es richtig macht, wenn man nicht rumschreit und Türen schmeißt und was weiß ich. Aber dieses in die Konfrontation gehen mit jemandem, der ein falsches Verhalten an den Tag legt, kann den Kindern eben auch ein sehr, sehr wichtiges Vorbild für spätere Situationen bei denen sein, dass man
absolut,
das darf. Dass das vollkommen okay ist. Das hat Papa auch immer gemacht. Ich mache jetzt den Mund auf und sage, du, das passt mir einfach nicht.
Ja.
Und da darf man deswegen keine falsche Angst davor haben. Zum Beispiel auch vor den Kindern dann zu sagen, du, ganz ehrlich, Papa, aber so nicht.
Ja, und das haben meine dann schon gelernt.
Je
Was
älter
mir,
die Kinder werden, desto besser kann man ja die auch einbeziehen. Also dann kann ich erfragen, wie landet denn dieses Verhalten bei dir? Stört dich das? Meine Kinder haben mich ganz oft überrascht, dass bestimmte Sachen sie überhaupt nicht gestört haben.
die einem selber aber so negativ anpieksen irgendwie, gell? Ja,
Genau.
voll.
Und da einfach auch wirklich zu sich selber ehrlich sein und sagen, ist es gerade mein unerfülltes Bedürfnis nach Respekt von meinen
Ja.
Eltern oder geht es hier wirklich um die Kinder? Und
Ja.
dann darf man immer noch für sich einstehen, aber dann bitte nicht die Kinder als Feigenblatt vorschieben und sagen, es geht hier um die echt, also um die Art, wie man erzieht.
Ja.
Und darum geht es jetzt hier oder geht es um unseren
Um eigentlich
Konflikt, den
unser
wir als
Bedürfnis,
Kinder
ja.
mit uns.
Ja, das finde ich einen guten Punkt. Was mir tatsächlich oft auffällt, ist, also auch jetzt gerade zu meiner eigenen Familie, dass Eltern oder Großeltern, die als Eltern vielleicht sehr, sehr hart, sehr unnachgiebig waren, als Großeltern so ganz anders sein können. Also ich denke da an einen meiner eigenen Opas, der so ein lieber, toller Opa war. Also ich erinnere mich an den so gern, als ich klein war. Und der ist gestorben, als ich 17 war. Und ich habe danach so viel schlimme Sachen über den erfahren. Also was das für ein harter, wirklich auch böser Mensch zum Teil war. Gerade auch so, was mein Papa da erlitten hat. Und man denkt, Wahnsinn, wie aus harten, fiesen, in Anführungsstrichen, Eltern ganz tolle Großeltern werden können. Christina meldet sich schon, du magst was sagen, gell?
Ja, weil das ist einerseits natürlich für einen selber als, also für deinen Papa war das bestimmt nicht einfach zu navigieren,
Glaube
dass
ich
der
auch,
Opa so
ja.
lieb zu dir war und zu ihm nicht. Und andererseits haben wir fürs Buch uns auch mit der Historie beschäftigt und da gibt es ein tolles Buch von Miriam Gebhardt, wo sie sich auch Elterntagebücher und Elternratgeber so ab der Jahrhundertwende ungefähr
Spannend, okay.
angeschaut hat
Ja.
und das, der Auftrag für diese Eltern damals war, die Kinder zur Lebensbemeisterung
Ja.
zu befähigen
Muss die
gegen
härten,
eine
damit sie das
feindliche Umwelt.
schaffen. Ja.
Und du hast ja gerade schon auch die Kinder, deine Tante, die Kinderschwester war. Also
Genau. Die auch
der
so
innere
aufgewachsen ist, weil es die
Zwiespalt,
Schwester war von meinem Papa. Also die sind alle so hart behandelt worden,
ja,
ja.
der innere Zwiespalt der Menschen war ja vielleicht sogar da, dass sie dachten, ich würde jetzt gern dem Kind nach 2 Stunden
Ja.
wieder was zu essen geben. Oder ich würde
Ja,
jetzt gerne
genau.
dem Kind das Kind nicht hauen, weil das
Ja.
widerspricht mir total. Aber das ist mein Auftrag als Eltern. Die haben sozusagen alles richtig gemacht, was die damalige Zeit ihnen gesagt hat,
Genau,
was
ja.
sie tun sollen, so wie wir jetzt versuchen, alles richtig zu machen, was uns
Ja.
unsere Zeit sagt, was wir tun sollen. Also
Da kommen dann auch so Begriffe her wie das Tyrannenkind, das ja leider
Ja.
bis heute noch nicht ganz ausgemerzt ist. Und aus dieser Angst, dass man seinem
Ja.
Kind eben keinen Gefallen tut, wenn man zu nett zu ihm ist. Weil sonst lernt es nicht, sich einzufügen, sonst lernt es nicht,
Ja,
sich
genau.
nicht
Sonst
zu
besteht es nicht
funktionieren.
im Leben
Und darum,
quasi, gell? Ja.
ja.
richtig, und darum muss man ja so, um dem Kind zu helfen,
Ja.
dass es kein Tyrann wird. Also, das ist ja Wahnsinn. Dieser Gedanke, der hat sich ja gehalten bis heute. Winterhof ist
Und auch
jetzt
was das
erst
für eine
verurteilt
Verantwortung
worden.
ist, überleg mal. Also
Ja.
ich finde ja überhaupt auch jetzt gefühlt hat man ja mal das auf den Schultern so, dass die Kinder gesund und glücklich aufwachsen. Früher war es halt, dass sie keine Tyrannen werden, aber es ist immer so eine Riesenverantwortung, die einem gefühlt da auferlegt wird, die wir gar nicht erfüllen können. Also deswegen, ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn ich mal eine Oma bin. Ich sehe es ja jetzt schon, weil meine Kinder große Abstände haben, wie wahnsinnig sich das gewandelt hat von meinem ersten Kind, die Empfehlungen oder der Stand der Wissenschaft so jetzt. Gerade so Babyzeiten damals, ich weiß, so diese Fütterungsempfehlung im ersten Jahr, auf gar keinen Fall Weizen, auf gar keinen Fall Kuhmilch, auf gar keinen Fall irgendwas. Und jetzt ist es ja so viel wie möglich unterschiedliche Dinge rein in dieses Kind, damit der keine Allergie kriegt. Früher war es genau andersrum. Und ich meine, da liegen halt dann irgendwie, ja, es war vor 19 Jahren und bei den nächsten die ist jetzt 13, da war es schon komplett anders. Also habe ich
Es
da
gibt
schon vieles
zwar.
falsch gemacht, obwohl ich mich an das gehalten habe, was mir überall empfohlen wurde. Und ich sehe es auch jetzt schon, also mit dem Größeren, der sagt, er findet es unmöglich, wie ich die Kleinen erziehe. Ich bin da viel zu lasch. Und also ich kriege jetzt schon Kritik und er findet auch, ich hätte ihn zu lasch erzogen. Und dann, Moment
Was?
mal,
Bitte
ja, ich sag
was?
dann auch, ja, ich finde schon, ich hätte da jetzt mal ruhig strenger sein können und so.
Es liegt so eine große Chance in diesem Dialog zwischen zwei Menschen. Und genauso wie in dem Dialog zwischen mir als Mutter und einem meiner Kinder, ich eben nicht regelhaft mich verhalten kann. Also ich merke, jedes meiner Kinder braucht was ganz anderes in unterschiedlichen Situationen. Und in dieser Auseinandersetzung, in dieser authentischen Auseinandersetzung, da liegt so viel Chance drin. Und wenn wir das schaffen, mit unseren Eltern, die als Individuen auch nochmal zu sehen. Ja. Also eine Freundin von mir hat jetzt was ganz Tolles gemacht. Die hat ihren Eltern zu Weihnachten geschenkt, jedem von ihnen, die ist in einer Patchwork-Situation groß geworden, deswegen gibt es da auch noch Stiefgroßeltern, einen Tag erzählen und zuhören. Schön. Sie hört zu, die erzählen.
Boah.
Und sie hat so tolle Erfahrungen gemacht und die hat wirklich auch schwierige Zeiten manches Mal gehabt, in diesen Beziehungen. Und ich dachte so, wow, also das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ich mache jetzt auch Kapazitäten frei dafür, dass meine Eltern mir erzählen können, wie sie groß geworden sind und wie sie gelebt haben und was ihnen wichtig ist im Leben. Aber da gab es halt auch so ein paar gesundheitliche Unsicherheiten in den letzten Jahren und dann hatte sie so dieses Bedürfnis ganz arg. Sowas mal zu probieren, also dieses 1:1 Gespräch zu suchen, das empfehlen wir auch im Buch. Also auf der einen Seite zu sagen, es gibt so eine Art Großfamilie, man kann sich auch mal in einer Großfamilienkonferenz zum Beispiel zusammensetzen und jeder hat mal Redezeit, solche Dinge auszuprobieren. Aber das wird
mit Niederbayern schwierig, Christina. Also ist sehr schwierig.
Geht aber. Also meine Eltern sind auch Niederbayern und das geht sehr gut.
Machst du das mit Redestab oder was? Also ich kenne das nur so, dass quasi so viele Menschen an einem Tisch sitzen und jeder redet gleichzeitig und du verstehst gar nichts. Aber jeder ist damit zufrieden.
Niederbayern reden gar nicht.
Also doch die Frauen schon. Jetzt fällt mir gerade auf, das stimmt. Die Männer waren da mal sehr schweigsam am Tisch. Fällt mir gerade auf.
Nee, also natürlich, da sind viele Sachen dabei, da werden unsere Eltern denken, jetzt spinnen sie. Also wir haben zum Beispiel auch einen Familienvertrag nochmal als Idee. Ja.
Cool.
Aber warum nicht mal so einen Familienvertrag auch mit den Großeltern zusammen besprechen?
Finde ich schön.
Warum ist uns das wichtig, dass die körperliche Integrität gewahrt wird? Ja. Und dann zu erklären und dann zu sagen, wie seht ihr das denn? Und dann, also in so ein Gespräch geht man eigentlich nie. Man meckert nur, wenn die Kinder gezwungen werden, irgendwie die Mütze aufzusetzen. Aber warum ist mir das eigentlich wichtig?
Das stimmt, das ist gut.
Und diese ganzen Gespräche, die kann man an so vielen Punkten führen und so viel draus ziehen. Das kann man auch ganz am Anfang machen.
Ja.
Das machen auch die wenigsten. So, man beschließt als Paar, also es gibt natürlich auch Zufälle, aber oft wird das beschlossen und dann kriegt man eben ein Kind, dann hat man ein Kind, dann sagt man den Großeltern so, ihr seid ab jetzt Großeltern, viel Spaß, viel Glück damit. Und dann erwartet man im Stillen, dass die jetzt aber schon gefälligst viel, weil man hat ja auch noch berufliche Ziele und dann dürfen die da schon mithelfen, gell und so. Aber sich wirklich hinsetzen mit denen und dann mal sagen, liebe Leute, es wird bei uns so sein, dass wir jetzt dann und dann einfach wirklich viel Bedarf haben und wir hätten uns Folgendes vorgestellt, was hättet ihr denn dazu zu sagen? Wie seht denn ihr das?
Ist das für euch okay? Leisten? Wollt ihr das überhaupt?
Wollt ihr, eine ganz große Frage, wollt ihr das überhaupt? Aber dann nächste Frage, könnt ihr das überhaupt? Ja. Wenn die noch arbeiten, zum Beispiel, ganz andere Frage. Wenn die nicht gesund sind, ganz andere Frage. Über 60% aller Menschen über 65 haben eine körperliche Einschränkung.
Ja.
Wenn die nicht im selben Ort wohnen, sondern in Buxtehude, auch wieder schwierig. So ein Gespräch, das kann eben so viel vorwegnehmen. Weil wenn man das Gespräch nicht führt, dann sitzt man die ganze Zeit da mit so Magenschmerzen und sagt, ja, warum machen die eigentlich nicht? In der Erwartung, dass die sollten jetzt wissen, dass das gefälligst die jetzt dran sind. Ja. Und das kann man ganz früh führen. Vielleicht wenn man gerade ein Baby hat.
Ja,
wenn man ein Baby hat, sind die Großeltern noch nicht so involviert. Das kann man ja schlecht zum Übernachten hingeben, wenn man noch stillt zum Beispiel. Und das kann man am Anfang führen, das kann man mittendrin führen, das kann man dann führen, wenn die Kinder groß sind und dann mal sagen, habe ich mir einfacher vorgestellt, ich habe viel gelernt, Papa zum Beispiel. Da gibt's auf allen dieser Ebenen, aber dafür muss man miteinander reden.
Dafür muss man das Buch kaufen.
Ja.
Aber das auch. Dafür muss man auch das Buch kaufen.
Also, genau, unbedingt sogar.
Genau, unbedingt. Jetzt ist es schon recht spät, aber ich wollte gerne noch von euch wissen, also wenn ihr es erzählen mögt, haben eure Eltern das Buch gelesen jetzt vorab? Oder werden die Good überrascht? Lord. Oder wissen die gar nicht, dass ihr dieses Buch geschrieben habt? Oh, darf ich es niemandem sagen? Doch, schon. Oh, was doch, sagen sie dazu?
Aber, ja, das ist natürlich dann das. Das war der schwierigste Punkt für uns beide, glaube ich, beim Schreiben dieses Buches.
Mit diesem Buch heimzukommen wie mit einem Sechser aus der Schule, dann zu sagen so. Also Mama, Papa.
Wenn ich schon sage, wir müssen mit denen reden, ja natürlich sind wir dann selber in der Pflicht, dass auch wir mit unseren Eltern reden. Allein schon aus Recherchezwecken. Ja, aus Recherchezwecken, aber auch, wenn man die natürlich nie vom Kopf stoßen will. Und guck mal, hier ist ein Buch, das habe ich geschrieben, und sind lauter Situationen drin, die ich mit euch erlebt habe. Das heißt,
Endgegner Großeltern.
Genau.
Und weil eure Namen zu lang waren.
Ja, genau. Und ganz Deutschland wird jetzt lesen, wie ihr mich behandelt habt als Kind. So, ja, nee, das will man natürlich vermeiden. Und dann sind wir da auch mit den, genau, diesen Stellen, die wir da
eben beschrieben haben. Hast du die Christina mitgenommen bei dem Gespräch? Seid ihr da zu zweit?
Ja, die hat Hand gehalten.
Nee. Wär eigentlich gut gewesen, so zweit dahin zu gehen, so.
Das Gespräch haben wir beide gesucht, und es war für uns beide eine ziemliche Herausforderung, glaube ich. Zumindest für mich war es eine gewaltige, und ich habe meinen Segen gekriegt. War aber ein längeres Gespräch auch, weil es dann natürlich dann Stellen gab, da wo ich, naja, also ehrlich gesagt, fühle ich mich da schon ein bisschen falsch dargestellt, und irgendwie fühle ich das so, ich erinnere das anders.
Yeah.
War aber auch eine großartige Gelegenheit für mich, dann zu sagen, ach so, ja, erstens mal sorry, und zweitens mal, ja, wie war's denn dann? Sag doch mal. Und dann kriege ich Dinge erklärt und merke auf einmal, ach stimmt. Oh. Das erklärt mir jetzt, warum ich in der damaligen Situation mich geärgert habe, weil ich hatte die ganzen Infos gar nicht. Aber ich habe ja auch nicht gefragt.
Ja.
Das heißt, es war erhellend, es war extrem spannend, und ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Cool. Und du, Christina? Wissen es deine Eltern schon?
Genau, also da ist eigentlich auch erst so richtig der Titel entstanden, Johannes, wenn du dich erinnerst, als wir im Gespräch darüber waren, dass wir natürlich uns mit unseren Eltern jetzt über diese Stellen, es gibt ja persönliche Situationen im Buch, auch auseinandersetzen werden, und warum sich das so anfühlt, wie sich es halt anfühlt. Da kann jetzt gerne mal jeder in sich reinfühlen, und die sagen, also ich kann mit jedem Thema zu meinen Eltern gehen, ich kann die kritisieren, ich kann alles machen, und es wird ein super Gespräch, den sage ich wirklich Glückwunsch.
Genau. Schön für euch. Könnt jetzt ausschalten, ihr braucht das Buch auch nicht lesen, danke.
Genau. aber es war für mich total spannend, weil ich bin ja, meine Eltern sind getrennt, und ich bin bei beiden einzeln groß geworden, also zumindest die zweiten 10 Jahre meiner Kindheit, und deswegen habe ich auch einzeln mit ihm darüber gesprochen, und die haben sehr unterschiedlich, sind die damit verfahren. Also erstens mal gab es bei uns nicht so sehr diese Momente, das war ganz anders.
Okay.
Aber ich habe das Gefühl, dass das Schreiben des Buches und die Art und Weise, wie ich versuche, in Gesprächen mit meinen Eltern zu gehen und so, sich so verändert hat, dass das dann auch sozusagen nur noch ein weiterer Schritt war, wo die auch gesagt haben, okay, da sehe ich zum Beispiel was anders, aber wenn es deine, also ich erinnere mich zum Beispiel an den Satz, also wenn das deine Wahrnehmung der Situation ist, ist das ja völlig in Ordnung, wenn du das so dahin schreibst.
Mega.
Und meine Mutter ist sehr offen, die ist auch sehr offen mit dem, was ich über sie sagen darf im Buch. Also da geht es auch zum Beispiel um diese Thematik, dass da noch eine weitere Generation mit drin hängt, kann ich schon mal verraten. Also meine Mutter hat sich selber auch einfach viel damit auseinandergesetzt, und für uns ist das eine große Annäherung, dieser ganze Prozess rund ums Buch. Und auch wir haben ja auch das Thema Neurodivergenz gestriffen im Buch. Auch da beschäftigt sie sich wirklich viel damit und versucht sich echt aufzuschlauen. Und uns hat es sehr viel näher zusammengebracht. Also ich empfinde es als schönen Weg, den wir da gehen. Schön. Auch wenn es da manchmal Momente gibt, die nicht so ganz einfach sind.
Ja, ist ja, also liegt ja in der Natur der Sache irgendwie. Aber ich meine, ihr müsst jetzt nicht alle ein Buch schreiben, damit ihr mit euren Eltern besser reden könnt, natürlich. Aber es ist ein schöner Anlass offensichtlich, weil dann muss man halt auch sich mal einen Stups geben. Aber klingt,
wenn man
super.
Die Arbeitsanweisungen im Buch ernst nimmt, muss man dann auch mal.
Ja, ich werde es euch berichten, weil ich eigentlich schon auf dem guten Weg bin. Ja, wenn ihr dann Rückmeldungen kriegt.
Wie dieser Prozess für sie war, das ist wirklich, da bin ich super gespannt drauf, sie mit den Übungen was anfangen können, sie das gemacht haben. Ja,
was sehr schön. Und ob es dann danach eine Fortsetzung gibt mit Entgegner Teenager oder so, vielleicht dann in 2 Jahren. Da würde ich ja auch gern zu Wort kommen. Ich habe da vieles zu erzählen.
Machen wir dann. Genau. Machen wir das nächste Gespräch dann.
Machen wir dann das nächste Gespräch. Ja, schön. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch danke so viel Zeit dir genommen habt. Ich freue mich total auf das Buch. Noch dazu, wenn es da auch um Neurodivergenz geht. Du weißt ja, das ist ja voll mein Thema. Genau. Nee, wunderbar. Dann wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß und tolle Eröffnung, wollte ich schon sagen. Ihr eröffnet ja nichts. Eine tolle Veröffentlichung. Leider am Geburtstag meiner Tochter. Deswegen kann ich nicht dabei sein, sonst wäre ich nach München reingefahren. Ist ja ums Eck. Wenn der Johannes schon mal in München ist, gell? Wobei ich war gestern erst in Regensburg beim Arbeiten um die Ecke. Also hätte ich dir winken können. Und dann danke hoffe ich, ihr kauft euch alle das Buch. Ja, wie gesagt, jederzeit, ihr dürft wegen jedem Thema zu mir kommen. Ist mir egal, über was ihr sprechen wollt. Wenn ihr besprechen wollt, wie ihr euren Eltern was sagt, könnt das wohl hier loslassen. Es hört ja, also wir sind ja fast unter uns quasi. Ja,
danke, Andrea.
Ja, ich bin mal gespannt. Danke
dass wir hier reden haben dürfen. Und allen da draußen sehr, auch danke gerne fürs Zuhören.
Ja, und viel Spaß mit dem Buch. Und ihr habt es auch gehört, also es werden Rückmeldungen gewünscht. Ihr müsst es nicht mit euch allein ausmachen. Schreibt es bitte.
Christina ohne Filter bei Instagram, schreibt mir einfach so eine DM. Aber seid euch bewusst, vielleicht mache ich das nächste Buch draus mit dem Johannes.
Genau, ja. Ihr könnt es auch dem Johannes schreiben. Johannes, wie heißt denn du auf Instagram? Johannes Molz einfach?
Johannes Gabriel Molz. Johannes Molz gab es schon.
Komm, du wolltest einfach nur flexen mit deinem Mittelname hier quasi. Gabriel. Doktor. Dr. Johannes Gabriel Molz.
Ja, so viel Zeit muss sein.
Ich finde, also ganz ehrlich, wenn man sich die Zeit nimmt, einen Doktortitel zu machen, dann sollten sich die anderen auch die Zeit nehmen, den auszusprechen. Ich hätte gerne einen Doktortitel, aber ich glaube, ich kaufe mir irgendwann mal einen. Mir ist das zu viel Arbeit.
Ich glaube, das ist überbewertet.
Schon, gell? Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein frohes Gelingen und hoffentlich bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
Danke und ciao.
Danke dir. Ciao. Ciao.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.